Hallo und herzlich willkommen hier auf Meinungsrechtlich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden jungen Gast hier in unserer Runde, auf den ich mich schon sehr freue. Bevor wir hier unseren Gast begrüßen, bin ich wie immer latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter hier an meiner virtuellen Seite mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, gut, danke. Hallo Marc, hallo Benedikt. Ja, wenn wir alle Stationen und Tätigkeiten aus dem Werdegang unseres heutigen Gastes besprechen würden, müssten wir wahrscheinlich 2 oder 3 Folgen daraus machen. Deshalb konzentrieren wir uns auf ein paar zentrale Dinge. Er ist zum Beispiel Mitbegründer der Right Now-Gruppe, die Verbraucherdienste rund um Ersatzansprüche anbietet, also bei Flugverspätungen, Arbeitsunfällen oder Datenpannen. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Verbraucher und Recht aus dem Nomos Verlag sowie der Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft von Wolters Klüver, zudem auch Buchautor. Außerdem hat er diverse Lehraufträge, unter anderem an der Uni Düsseldorf oder an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Über all das und auch über das, was ich jetzt vergessen habe, sprechen wir mit Dr. Benedikt Quarch. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Freue mich sehr, dass ich hier bin. Danke euch für die Einladung. Sehr schöne Sache. Super.
Gut. Ja, dann fragen wir doch mal, was wir ja immer hier an dieser Stelle machen. Irgendwann hast du mal das Zeugnis der Reife gehabt und du wusstest schon, du möchtest mal Unternehmer werden. Oder wie war das bei dir? Wieso bist du zu deinem Jurastudium zum Beispiel gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, es war schon angelegt, beides war irgendwie angelegt. Also von der Familie her, sehr viele Juristinnen und Juristen da in der Familie, habe ich da immer Berührungspunkte zu gehabt, fand es immer spannend, auch politisch. Ich war in der Schulzeit in der Schülerpolitik stark engagiert. Da haben wir vieles gemacht. Und da gehört, passt natürlich Jura auch irgendwie ganz gut dazu. Also das war so das eine Herz in der Brust. Und das zweite war in der Tat das Unternehmerische. Das ist, würde ich sagen, durch zwei Dinge gekommen bei mir. Also in meiner Familie gibt es erst den ersten Unternehmer, viele Generationen in die Vergangenheit betrachtet. Aber ich habe an zwei Sachen teilgenommen in der Schulzeit, die dieses unternehmerische Gehen irgendwie geweckt haben. Das eine war der Deutsche Gründerpreis für Schüler, eine sehr gute Initiative, die ich jedem Schüler, jeder Schülerin nur ans Herz legen kann, wo man also ein Unternehmen aufbauen musste, erstmal auf dem Papier oder in der Theorie. Wir haben das dann später sogar ein bisschen in die Praxis umgesetzt, unser Unternehmen, was wir damals entwickelt haben. Es hat großen Spaß gemacht und wirklich so dieses unternehmerische Begeisterung bei mir hervorgerufen. Und das zweite war die Junior Management School, eine Initiative, die es leider jetzt nicht mehr gibt, von ehemaligen Bayer-Managern und der IHK zusammen. Das war so ein Programm, da konnte man entweder in den Schulferien ein paar Tage oder manchmal am Wochenende hingehen und hat eben wirklich, wie es sagt, über das Wirtschaftsleben gelernt. Da waren auch Juristen dabei, die so ein bisschen die juristischen Grundlagen gemacht haben, aber auch musste man wieder unternehmerisch denken, unternehmerisch überlegen, eigene Projekte entwickeln. Also mit den Leuten, mit denen ich damals dort war, bin ich auch heute noch gut befreundet. Also das war einerseits auf dieser freundschaftlichen Schiene hat es viel gebracht, aber auch von der unternehmerischen Perspektive. Also würde ich sagen, diese zwei Sachen, die haben das Unternehmerherz geweckt und deswegen war es jetzt nicht völlig klar, dass es auf jeden Fall immer so weitergehen sollte, aber das waren die zwei Sachen, die mich interessiert haben, weswegen ich dann auch zu der EBS gegangen bin. Die EBS hatte damals die Law School, also ehemals European Business School, heute eben EBS-Universität im Rheingau bzw. in Wiesbaden, hatte damals die Law School gegründet, juristische Fakultät. Man konnte und kann auch bis heute, aber parallel zum Jurastudium auch BWL studieren. Mhm. Und das ist das, was mich da damals auch fasziniert hat, weil es eben diese zwei Themen, die bei mir da schon damals vorhanden waren, eben so ganz gut kombiniert hat. Genau, so war's.
Jetzt warst du so 19, 20, so schätze ich mal, so um den Dreh. Und jetzt hat man das irgendwie schon die ersten Preise gewonnen. Und man scheint also, wenn es so um unternehmerische Dinge geht, scheinbar nicht alles falsch zu machen. Dann könnte man ja auch als junger Mensch vielleicht so ein bisschen naiv sein und sagen, ach Studium, das knicke ich mir doch. Ich mache einfach ein Unternehmen auf. Das mit dem ganzen Studienquatsch, das sind ja nur 5 Jahre, in denen ich kein Geld verdienen kann. Ich mache mich sofort selbstständig. Aber scheinbar bist du dann erstmal brav studieren gegangen. War das dann wirklich dein Wunsch oder haben deine Eltern gesagt? Oder wie war das quasi, dass das auch wirklich so in erstmal was Vernünftiges machen ging?
Ja, also meine Eltern haben da gar keine Vorgaben gemacht. Das war völlig in jeglicher Hinsicht meine Überlegung, meine Gedanken. Da bin ich auch sehr dankbar Ihnen. Da gab es wirklich keinerlei Vorgaben oder Einflussnahme. Ja, also es hat mich irgendwie interessiert, da auch zu lernen, neue Sachen kennenzulernen, auch ins Ausland zu gehen, war damals schon während des Studiums in Montreal. Und immer, was so die dritte Sache, die mich auch immer interessiert hat, war eben so diese bisschen wissenschaftliche Perspektive. Mhm. Auch heute, wie gesagt, so verschiedene Bücher raus, gebe ich heraus, ein paar Zeitschriften, eine auch mitgegründet. Und das war, fand ich auch schon immer spannend und hat mich immer begeistert. Und deswegen stand das aus meiner Sicht eigentlich, wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere, nie außer Frage, dass ich da auch studieren gehe. Tatsächlich habe ich aber während des Studiums auch ein Unternehmen betrieben, mit einem Kollegen zusammen, mit dem ich da Rightnow und alles gemacht habe. Da haben wir Social Media Beratung für Städte und Gemeinden angeboten. Also
da gibt es immer noch viel zu tun.
Damals so. Genau, zwei Jahre gibt es immer noch viel. Aber damals war so die Anfangszeit, Facebook war gerade rausgekommen, so ungefähr 2011, 2012 war das. Und das haben wir während des ganzen Studiums gemacht als Unternehmen. Hat auch gut funktioniert, hat viel Spaß bereitet. Und insofern konnte man so beides ein bisschen miteinander kombinieren. Mhm. Aber ich würde auch heute weiterhin sagen, also zu lernen in der Uni, egal jetzt welches Fach, sondern wirklich auch das Lernen, Kennenlernen, neue Dinge erschließen, auch wissenschaftlich auf Themen draufschauen, das lohnt sich auch heute weiterhin, würde ich ganz klar sagen. Mhm. Und deswegen bin ich auch froh, das so gemacht zu haben.
Ich habe zwei kurze Zwischenfragen. Und zwar zum einen, Social Media für Behörden, für Social Media Beratung für Behörden, hat das gut funktioniert oder musstet ihr viele Bretter, dicke Bretter bohren? Und die zweite Frage ist, das Unternehmen, was ihr in der Schule gegründet habt, was war das für ein Unternehmen?
Okay, fange ich mal hinten an. Sagen wir erstmal das in der Schule. Das nannte sich Fans Promotion. Die Grundidee war so, es gibt viele Grundstücke an größeren Straßen, Bundesstraßen oder größere Straßen in den Industriegebieten, wo im Industriegelände ist und die Zäune häufig dann sehr stark heruntergekommen sind. Das sind ja irgendwelche alten Drahtzäune und sowas. Und wir sind zum Unternehmen, zu den Eigentümern dieser Grundstücke, den Betreibern dieser Anlagen hingegangen und haben gesagt, wir machen euch neue Zäune um euer Grundstück an der Straße entlang, die top sind. Ein neuester Standard, aber dafür müsst ihr nichts bezahlen. Ist für euch umsonst. Ihr müsst uns nur das Recht geben, für 10 Jahre dort Werbung drauf zu machen. Und das, daher kommt auch der Name Fans Promotion. Die Idee heute war auch gut, die hat auch ganz gut funktioniert, also erste Pilotverträge, aber dann kam das Studium und alles und da haben wir es nicht großflächig ausgebaut. Aber das war das Unternehmen damals, also Werbung auf Zäunen, kann man zusammenfassen. Jetzt die zweite Frage, Social Media für Städte und Gemeinden, hat das gut funktioniert? Ich würde sagen, also es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wir hatten da immer gut was zu tun. Okay. Es war jetzt sicherlich kein hochskalierbares Modell, was wir jetzt da in tausenden Städten und Gemeinden gemacht haben. Aber für während des Studiums hat das ökonomisch gut funktioniert. Mhm. Von der Überzeugungskraft, das ist ja so ein bisschen das, was du angesprochen hast, oder der Überzeugungsbedürftigkeit der Leute, war das damals gar nicht so schwierig, weil eben über in der Zeitung stand, Facebook jetzt, jeder geht zu Facebook und das ist jetzt das große Ding. Alle müssen Facebook machen. Man sieht immer, heute ist jetzt nicht viel davon übrig geblieben, wobei es stimmt auch nicht. Es nutzen immer noch viele Leute Facebook, mehr als man denkt. Und deswegen war das gar nicht so kompliziert, die Leute da zu überzeugen, zu sagen, ihr braucht auch eine Facebook-Seite für eure Stadt und dann müsst ihr auch ein bisschen Sachen draufpacken, Inhalt draufpacken und so. Also deswegen, das rückblickend betrachtet, war das eigentlich recht dankbar, weil es eben so ein großes Thema damals war.
Ja. Und Schwerpunkt der Beratung war organisatorisch, technisch, juristisch?
Also letztendlich war der Inhalt, wir haben die Facebook-Seite aufgesetzt und wir haben die Facebook-Seite betrieben, überwacht, haben die Inhalte gepostet aufgrund von Input, den wir von der Stadt und der Gemeinde bekommen haben. Und wir haben dann vor Ort in den Städten Aktionen gemacht, in den Fußgängerzonen oder ähnliches, wo wir auf das neue Angebot der Stadt auf Facebook darauf aufmerksam gemacht haben.
Also ein Rundum Glücklich-Paket, okay.
Genau, genau.
Gut.
Ja, so kann man es sagen.
Jetzt bist du im Studium und machst noch jede Menge nebenbei. Fiel dir denn das juristische Studium leicht oder musstest du da an der einen oder anderen Stelle auch kämpfen und ackern?
Naja, also ich glaube, jeder muss im Jurastudium ackern, insbesondere wenn es Richtung Examen geht. Aber ich würde sagen, dass es mir viel Spaß gemacht hat, mir es gut gefallen hat. Und deswegen hat es auch ganz gut geklappt, würde ich sagen. Mhm. Ja.
So. Und jetzt hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja parallel BWL studiert. Kannst du einen Vergleich ziehen? Also was war schwerer, leichter oder besser oder hat mehr Spaß gemacht, BWL oder Jura? Oder würdest du sagen, beides gleich gut?
Nee, also Jura hat mir schon noch mehr Spaß gemacht, würde ich sagen. BWL, das war so, dass man, also das Setup damals war so, dass man jedem Semester, beziehungsweise damals gab es Trimester an der EBS, jedem Trimester hatte man auch eine BWL-Vorlesung. Und dann nach dem Examen hat man ein Semester nur BWL gemacht oder so, also zwei Semester, ich weiß nicht, irgendwie so, ne? Nur BWL, also ein Semester nur BWL und dann Masterarbeit, so war es, genau. Und dann hat man den BWL-Master-Abschluss dadurch bekommen. Das war, finde ich, weiterhin ein sehr, sehr gutes, sinnvolles System. Ich würde aber sagen, vom wissenschaftlichen Reiz her hat mir Jura dann, auch wenn es ist ja auch keine absolute wissenschaftlich im engeren Sinne wie Physik oder ähnliches, aber hat es mir mehr Spaß gemacht noch. Bei BWL, das Spannende ist eben so dieser unternehmerische Geist und was da wichtig ist. Und das, glaube ich, das hat sich schon gelohnt, das auch zu machen damals für die ganzen anderen unternehmerischen, späteren unternehmerischen Aktivitäten, dann da ein gutes Verständnis auch zu haben.
Okay. Jetzt hattest du irgendwann dein erstes Staatsexamen in der Tasche, in der Hand. Du hast dann irgendwann auch noch dein zweites gemacht und jetzt steht einem ja quasi die Welt offen. Ne? Man kann sich überlegen, gehe ich jetzt in eine Kanzlei, lasse ich mich da irgendwie anstellen? Wie ging das für dich da weiter? Wie war da deine Motivation? Oder hast du einfach irgendwo ein Türschild hingehängt?
Nee, also ich habe dann während meiner DIS, die ich gemacht habe dann, die war zum europäischen Finanzmarktrecht, ein Thema, mit dem ich mich jetzt gar nicht mehr beschäftige. Damals war es aber interessant, weil es auch ein modernes, innovatives, unternehmerisches Thema war. Es ging nämlich um Crowdfunding. Crowdfunding gab es ja auch mal eine große Zeit, als es so ganz populär war. Jeder wollte dann Crowdfunding machen und das war so ungefähr zur Zeit meiner DIS. Und da war es interessant, sich mit den Unternehmen zu beschäftigen, die sowas gemacht haben. Und ich bin dann, also diese Social Media Agentur, das für die Städte, das lohnte sich dann irgendwann nicht mehr. Man hätte es ganz groß rausbringen müssen oder man hätte muss es lassen. Wir haben es dann gelassen. Und dann bin ich aber durch Zufall auf einen spannenden Anspruch gestoßen. Und zwar wollte ich dann zwei Freunde in der DIS-Zeit besuchen mit dem Flugzeug. Die waren woanders am Studieren und hat dann meinen Flug gebucht mit Air Berlin damals noch. Und den Flug konnte ich dann nicht antreten. Also der war pünktlich, der wurde auch nicht abgesagt. Ich bin aber nicht hingegangen, weil ich irgendwelche anderen Termine hatte. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es eine Rechtsprechung des BGHs gab aus den 80er Jahren, die sagte, auf den Flugbeförderungsvertrag findet Werkvertragsrecht Anwendung. Und im Werkvertragsrecht gilt das freie Kündigungsrecht des Bestellers. Heutzutage 648 BGB ist für die Werkvertrags-Nerds. Und das sagt, wenn ich kündige, dann ist die Grundregel 5% des vorab bezahlten Preises behält der Unternehmer, 95% werden erstattet. Das heißt, übertragen auf den Flugvertrag, wenn ich vorab bezahle, wie ich ja immer bei Flugbuchung machen muss, was der BGH auch AGB-rechtlich abgesegnet hat, zahle ich also 100 voraus. Wenn ich nicht hingehe, den Flug kündige, freies Kündigungsrecht, kriege ich 95 zurück, 5 darf die Airline behalten. Diesen Anspruch hat niemand durchgesetzt, hat sich niemand drum gekümmert. Ich habe dann Air Berlin geschrieben, gesagt, ja, ich will jetzt 95% zurück. Ja, ich sage, Frechheit, auf gar keinen Fall. Ja, also es geht überhaupt nicht. Sie sind ja, haben hier gekündigt, storniert. Stornierungsbearbeitungsgebühr ist 100% des Flugpreises. Deswegen können wir nichts erstatten. Und dann wollten sie noch zusätzlich irgendwie 50 Euro noch und was. Das haben sie mir, wollten sie mir aus Kulanz dann erlassen. Naja, und dann dachte ich mir, was macht man denn so? Machen wir mal eine Klage. Air Berlin verklagt, direkt Anerkenntnis und bezahlt. So, und jetzt dachte ich da, okay, ist ja interessant. Also offensichtlich scheinen ja irgendwie zu wissen, dass da was dran ist möglicherweise. Mal ein bisschen rumgefragt mit dem Kollegen dann zusammen. Und mal so ein paar Leute fragen, habt ihr auch schon mal einen Flug nicht angetreten in den letzten 3 Jahren, Verjährungsfrist und so. Ja, hier habe ich meinen Flug auch mal ausprobiert. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und Flightride war damals schon gestartet. Die haben, ich weiß gar nicht, 2014 oder noch ein bisschen früher ja angefangen, bekannt ja für die Flugverspätungen. Mhm. Und so entwickelte sich ein bisschen so über die Wochen und Monate hinweg die Idee zu sagen, ja, warum starten wir nicht ein Unternehmen, das sich um genau diese Ansprüche kümmert, nicht angetretene Flüge. Und das haben wir einfach mal ausprobiert. Das Unternehmen hieß dann Geld für Flug, sehr eingänglicher Name. Und Geld für Flug hat also den Verbrauchern und Verbrauchern dann geholfen, ihre Ansprüche durchzusetzen, wenn man eben einen Flug nicht angetreten hat. Ja, so,
jetzt war ja noch eine Provision Frage, von
wie
euch
kam das natürlich so alles? Genau. Ich jetzt kann gleich mal mehr zu erzählen zu dem, wie das Geschäftsmodell und alles dann sich so ein bisschen entwickelt hat. Aber deine Frage war ja, und das hat dann gut funktioniert. Und das hat eben das vereint, was ich schon immer am spannendsten fand. Und insofern passte das dann irgendwie so, manchmal sind ja so die historischen Zufälle gut zusammen. Ich habe euch ja gesagt am Anfang, unternehmerisches und juristisches, das, was ich am spannendsten finde. Und genau das konnte man da kombinieren. Und deswegen haben dann weitere Ideen. Ich hatte auch mal den Plan, vielleicht an der Uni zu bleiben, in Richtung Professuren Ähnliches zu machen. Das habe ich dann erstmal alles beiseite geschoben und gesagt, jetzt diese Chance, das, was sie da gefunden haben, mit dem Riesenvorteil, Jura und Unternehmertum kombinieren zu können, das versuchen wir jetzt mal. Und so ist es gekommen.
Okay, jetzt ist das aber, du hast es ja wahrscheinlich schon gesagt, so ein Thema, das muss ja skalieren. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent ihr an davon mitbekommt. 20% oder sowas ist wahrscheinlich irgendwie so ein üblicher Betrag von dem, was ihr quasi für jemanden erstreitet, bleibt dann irgendwie erst einmal auf der ersten Ebene bei euch. Aber wenn das nur 2 Leute im Monat machen, dann ist das ein sehr unergiebiges Geschäft, sondern das ist ja ein Skalierungsthema, ne?
Genau.
Und wenn man ein Business hat, was skalieren soll, dann ist es ja nicht nur so, dass man ein Business braucht, wo man ein Türschild dranhängt, sondern das muss man ja auch vermarkten, man muss die Büros haben, um sowas skalieren zu können. Das kann man dann nicht mehr so leicht wahrscheinlich aus dem Kinderzimmer machen oder aus der Küche machen, der WG-Küche oder so. Wie war dann da eure Schritte, die ihr dort gegangen seid?
Ja, also genauso ist es, wie du sagst. Es musste dann irgendwie ein vernünftiges Setup her. Und das hat uns dann nach Düsseldorf geführt. Da haben wir dann das erste Büro eröffnet und man braucht natürlich auch Geld. Das heißt, wir hatten dann Business Angel Investoren am Anfang und über die weitere Geschichte des Unternehmens dann auch noch verschiedenste andere Investoren, Venture Capital, Risikokapitalgeber letztendlich. Und ja, die Business Angels ganz am Anfang, die haben dann erstes Geld zur Verfügung gestellt, mit dem konnten wir dann noch weitere Flüge ankaufen und Ähnliches. Und so ging das dann immer weiter. Wir haben durch die Flüge, die wir durchgesetzt haben, durch die Ansprüche natürlich dann wieder Geld vereinnahmt. Und ja, so hat sich das dann immer weiterentwickelt, wie eben so ein Skalierungsmodell sich entwickelt. Eine wichtige Sache ist noch zu sagen, zu dem, was du auch gesagt hast. Das Geschäftsmodell war nie eine Erfolgsprovision zu nehmen.
Ach so.
Das ist ja das Flightride-Geschäftsmodell und auch viele andere. Sondern unser Geschäftsmodell, das war auch so ein bisschen neben dem inhaltlichen Thema mit den Flugansprüchen, die Neuerung, die bis dato keiner gemacht hatte und auch heute nicht viele machen, würde ich sagen, ist, dass wir die Forderung abkaufen.
Ja, okay.
Also der Verbraucher kriegt sofort das Geld, einen Anteil natürlich nur, und alles Geld, was reinkommt, geht dann eben in unsere Tasche. Das ist natürlich ein etwas erhöhtes Risiko, weil du mehr Liquidität brauchst am Anfang. Es ist aber gleichzeitig für den Verbraucher aus meiner Sicht bis heute weiterhin eigentlich das beste Geschäftsmodell, weil es ihm natürlich das Thema abnimmt. Man kann es abhaken und sagen, okay, habe ich jetzt nichts mehr mit zu tun, ist für mich erledigt und ich habe die Kohle bekommen. Jetzt war deine Frage, wie viel war das dann? Das war immer wirklich, oder ist immer ganz unterschiedlich, je nach dem Themenbereich. In den Fluggeschichten war das schon häufig dann, dass wir ausgezahlt haben, 60-70%. Und dann war eben 30-40% für uns gerechnet. Im weiteren Verlauf des Unternehmens, was wir dann ja irgendwann von Geld für Flug zu Right Now umbenannt haben, weil wir eben auch mehr Themen als nur die Flüge gemacht haben. Warum das so ist, kann ich euch gleich noch sagen. Das ist der BGH schuld. Haben wir dann teilweise auch deutlich weniger den Leuten ausbezahlt, wenn eben der Anspruch mit viel mehr Risiko verbunden ist. Ja. Das heißt, das ist letztendlich genauso wie die Erfolgsprovision hinten heraus sich ändert, je nachdem wie hoch ist das Risiko beim klassischen Prozessfinanzierer oder auch so einem Inkasso-Modell wie Flightride. Ne? Je höher das Risiko, desto höher ist auch die Erfolgsprovision. Und bei uns ist es dann eben umgekehrt, je höher das Risiko, desto niedriger ist der Auszahlungsbetrag an den Kunden. Ne?
Ja,
letztendlich ganz korrespondierend.
Hattet ihr das von Anfang an schon so gemacht nach diesem Geschäftsmodell?
Tag 1.
Dann ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, quasi noch dramatischer, weil Mitbewerber, die am Ende erst bezahlen, haben ja quasi am Ende das Cashflow-Problem. Ihr habt das Cashflow-Problem direkt von der ersten Bestellung an. Ja?
Korrekt.
Das heißt, irgendwo muss das Geld ja herkommen und dafür hattet ihr dann eure Business Angels, eure Risikoinvestoren drin.
Genau. Und ganz am Anfang war es einfach das Geld, was wir noch so von den Städten und Gemeinden, von den Social Media Sachen übrig hatten. Damit haben wir dann die ersten Ansprüche gekauft. Genau.
Aber zwei Fragen ganz kurz. Und zwar habt ihr, in welcher Form habt ihr die Ansprüche, die jetzt reinkamen, die Kunden, die reinkamen, bearbeitet? Also wirklich manuell oder schon automatisiert? Sprechen wir schon von Legal Tech? Und zweite Frage, gab es da schon die Fluggastrechte-Richtlinie?
Oder kam die dann erst? Schauen wir wieder von hinten an. Ja, Fluggastrechte-Verordnung gab es schon.
Verordnung, ja.
Die hat aber für uns dort keine Rolle gespielt, bei diesem spezifischen Thema, womit es angefangen hat, ne, weil das einfach Deutsches einfach nach BGB sich gerichtet hat. Aber die Verordnung gab es schon. Zweite Frage, ja, wir haben es natürlich von Tag 1 versucht, so automatisiert wie möglich zu machen. Also deswegen haben wir uns auch immer als Legal Tech oder als Legal Tech verstanden. Und das ist auch so meine, dann über die Jahre hinweg, ihr habt ja am Anfang da so ein bisschen aufgelistet, die Bücher und solche Sachen, ist immer das Thema Legal Tech. Also das ist so in meinem Herzen quasi Legal Tech. Und über die Jahre hinweg hat sich natürlich der Automatisierungsgrad dann immer weiter erhöht, was eben möglich geworden ist. Wenn ich jetzt heute sehe, habe ich gerade noch heute beim Mittagessen drüber nachgedacht, Anfangszeiten damals, als dann die ersten Flüge abgekauft haben und was denn Website bauen, Backend bauen, was das alles für ein Aufwand schon war. Also da musst du dann irgendwelche ITler ranholen und die das dann irgendwie machen. Und heute kann man es wunderbar mit Hilfe von KI, jedenfalls ja diesen ersten, für die ersten Fälle, das wunderbar selbst machen in kürzester Zeit, also schon dramatisch verändert zum Positiven, weil man so natürlich Unternehmensideen heutzutage einfach viel, viel, viel schneller testen kann. Also kann man einfach in eine Idee, 2 Stunden später kann ich es testen. Klar brauche ich noch so ein kleines Budget wahrscheinlich, um ein bisschen Marketing zu machen, aber das hat bei uns damals Wochen gedauert, bis wir da mal so ein bisschen vernünftig ein Setup hatten, um das zu testen. Also das finde ich schon eine extrem positive Entwicklung da in den letzten Jahren.
Okay, aber das ist, finde ich, jetzt gerade sehr spannend. Also jetzt gehen wir mal in die Anfangsjahre, also lassen wir mal kurz alles, was man mit KI und Vibe-Coding und so weiter machen kann, mal kurz außen vor. Aber jetzt haben wir den Benedikt, der sich gut mit Jura auskennt, der sich gut mit Business auskennt. Aber du sagst ja, das ist ein Legal Tech und in Legal Tech steckt ja das Wort Tech drin. Wo kommt denn das technische Wissen her? Hattest du das? Weil, nicht böse gemeint, aber eine Facebook-Seite zu betreiben, dafür muss man nicht wirklich viel technisches Wissen haben.
Absolut.
Für das, was hier aber läuft, muss man technisches Wissen haben. Wo kommt das her?
Also die zwei anderen Mitgründer, der Philipp und der Torben, sind auch keine Techies, sondern wir hatten dann immer Techies. Wir haben dann später einen CTO gehabt, der auch wirklich da mit uns auf einem Level gearbeitet hat. Am Anfang haben wir Leute beauftragt. Also wir hatten alle möglichen. Wir waren in verschiedensten Ländern, also so Offshore oder wie man das nennt, Projekte, da mit IT-Teams dort vor Ort. Wir hatten dann welche hier in Deutschland, ein wilder Mix, bis wir dann ein paar Jahre später einen super CTO gefunden haben, der das dann alles koordiniert und geleitet hat. Mhm. Auch von da an. Aber am Anfang war das so ein bisschen wir mit unserem Grundverständnis, würde ich sagen, was wir schon immer hatten, aber keine echten Coding-Fähigkeiten oder ähnlich, sondern die haben wir uns dann letztendlich eingekauft, kann man sagen.
Okay, also make it or buy it, und das ist eine ganz klassische Buy-it-Decision dann gewesen.
Das war so damals,
weil
genau,
das
bis wir den CTO hatten.
Genau. Weil ihr das Wissen selber nicht hattet. Ja, spannend. Jetzt haben wir so ein bisschen was über Right Now und den Weg dorthin, auch mit so ein bisschen Blick auf die Uhr. Gehen wir mal so ein bisschen mehr ins Hier und Heute und Jetzt. Was liegt denn so, ich würde mal so sagen, tagtäglich auf deinem Schreibtisch? Was sind denn so heute deine Projekte, deine Bausteine? Bist du noch bei Right Now?
Also Right Now gibt's noch. Ist aber nicht mehr so groß und ähnliches. Das kann man, wenn es interessiert, ja ganz gerne von der Presse manches nachverfolgen. Ich kann es kurz zusammenfassen. Es war dann am Ende ein großes, oder was heißt am Ende, im Jahr 2023 ging es los, ein großes Thema von uns, so illegale Glücksspielverluste einzuklagen. Mhm. Großes Thema, auch mittlerweile alle OLGs, BGH haben sich dazu geäußert. Und dann hat Malta ein Gesetz erlassen, das sogenannte Bill 55, was sagt, dass maltesische Gerichte deutsche Urteile gegen Glücksspielunternehmen nicht mehr akzeptieren und nicht mehr vollstrecken, obwohl alle Glücksspielunternehmen eigentlich auf Malta sitzen. Das führte dann dazu, dass trotz materiell rechtlicher Erfolge in Deutschland man eben diese Urteile nicht mehr großflächig zu Geld machen konnte bzw. kann. Bis heute ist dieses Gesetz immer noch in Kraft. Das führte zu Finanzierungsschwierigkeiten und so ist die Geschichte. Aber es gibt das immer noch. Rightnow.de kann man auch noch aufrufen. Deine Frage war ja, was liegt jeden Tag auf meinem Schreibtisch? Nicht das, was ganz oben liegt, sondern das sind eigentlich zwei oder drei Themen, kann man sagen. Derzeit das eine ist so ein bisschen, man sieht es ja hier auf der eingeblendeten LinkedIn-Seite, German Legal Tech Hub, beziehungsweise German Legal Tech Summit. Der Legal Tech Summit ist die größte Legal Tech-Veranstaltung in Deutschland mittlerweile. Einmal im Jahr, Anfang Dezember in Hannover. Über 800 Leute letztes Jahr, nächstes Jahr über 1300 ist so der avisierte Ziel. Kernveranstaltung mit dem Thema Legal Tech, die Leute zusammenzubringen, Netzwerk, Austausch zum Thema Legal Tech, also von Anbietern, Kanzleien, Justiz, öffentliche Verwaltung. Und der Hub ist das Netzwerk um diesen Summit drumherum und macht auch Veranstaltungen über das Jahr hinweg. Ich bin da einer der Vorstände vom Hub und dem Summit und das macht sehr viel Spaß, das zu organisieren, weil es eben auch so das Herzensthema Legal Tech von mir anspricht. Das zweite, und das ist so ein bisschen die, ich sage immer, Fortsetzung von Right Now, ist das Thema KI natürlich heutzutage. Mhm. Und das ist jetzt so dann der neue unternehmerische Fokus in der Hinsicht. Weiter zu gehen als das, was Right Now in der Vergangenheit angeboten hat. Weil was wir mal gemacht haben, ist letztendlich ja auf sehr, sehr spitze Use Cases ausgerichtet. Das heißt, zu schauen, Glücksspielverluste, Flugansprüche, Datenschutzvorfälle, all das hatten wir auch schon. Also das weiter auszubauen, um mit Hilfe von KI mehr Möglichkeiten für die Rechtssuchenden zu schaffen, auch in anderen Themen, die nicht zum Abkaufen geeignet sind oder nicht zum Finanzieren geeignet sind, ihnen Lösungen zu bieten. So viel sage ich mal heute. Mehr sage ich noch nicht, weil das Projekt noch derzeit so ein bisschen unter dem Radar wir da am Testen sind, aber ihr könnt euch sicher sein, im Laufe des Jahres 2026 werdet ihr auch mehr erfahren zu Das wird sehr, sehr spannend und ich glaube, wird eine coole Sache. Aber das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, was ich schon immer gemacht habe, nämlich, ihr habt es erwähnt, verschiedene Zeitschriften herausgeben, Lehraufträge und ich mache regelmäßig auch Vorträge oder Workshops zum Thema Legal Tech und KI im Rechtsmarkt. Das macht auch immer viel Spaß, weil so dieses dritte Herz, so das Wissenschaftliche beziehungsweise die Lehre weitergeben von Inhalten von mir anspricht. Und das sind eigentlich so die drei Säulen, kann man sagen, die auch derzeit auf meinem Schreibtisch liegen, was ja deine Frage war.
Ja. Ich habe in der Tat noch zu dem zweiten Themenkomplex dann doch eine Nachfrage. Nein, keine Ahnung, keine Sorge, ich will dir da nichts entlocken. Würde ich natürlich gerne, aber ich bin ja ein höflicher Mensch. Aber jetzt ist das ja in der Tat ein Umfeld, wo im Moment sehr, sehr viel darüber diskutiert wird. Ne? Also ja. Wie viele von diesen White-Collar-Jobs, wie man es in den USA sagen würde, also diejenigen, die mit einem weißen Hemdchen durch die Gegend laufen, gehen
ich habe heute keins an, aber.
Ja, du, heute, ja. Ne, du hast den du Hoodie hast an, du hast den Hacker-Hoodie an, ne?
Genau.
Sogar in Anthrazit, Graufarben.
Habe ich extra angezogen.
Aber wie viele Arbeitsplätze werden gerade in diesem White-Color-Bereich verloren gehen? Und dann kann man sich natürlich auch die nächste Frage stellen: Wie viele Juristen brauchen wir denn eigentlich in 2035 noch oder 2040?
Weil, alle.
Wenn LLMs natürlich etwas gut können, dann ist es mit Text umgehen. Und jetzt haben wir jemanden, der sich damit beschäftigt. Hast du da mal eine Prognose? 2035 brauchen wir da mehr, weniger Juristen? Wird es abnehmen? Wird es zunehmen? Werden alle Juristen durch KI ersetzt? Also alle nicht, es ist provokant formuliert, aber viele?
Genau, also das ist eine sehr gute Frage natürlich, die jeden Tag wieder neu bewertet werden muss, würde ich sagen, weil natürlich jeden Tag die technologischen Möglichkeiten sich verbessern und verändern. Also alle werden sicherlich nicht ersetzt. Da würde ich sagen, das ist ganz sicher. Ja, was meine persönliche Prognose ist. Ich glaube, dass natürlich in bestimmten Bereichen viele Tätigkeiten, die heute der menschliche Jurist wahrnimmt, in Zukunft die KI wahrnehmen wird. Und möglicherweise auch wahrnehmen muss, weil natürlich ohnehin es ja viel weniger Juristen gibt. Also wenn wir auch mal in die Justiz schauen, in vielen Ländern irgendwie ein Drittel, manchmal sogar die Hälfte der Leute werden pensioniert in den nächsten Jahren. Nachwuchsprobleme gibt es da nicht überall, aber an sehr, sehr, sehr vielen Orten und sehr, sehr vielen Länderjustizen. Die Anwaltschaft nimmt auch jetzt nicht zu, sondern auch der demografische Wandel schlägt sich da natürlich nieder. Das heißt, dass die KI hier viele juristische Tätigkeiten übernehmen wird, ist alleine aus der Hinsicht und unter dem Blickwinkel aus meiner Sicht schon sinnvoll. Ich glaube schon, dass es natürlich bestimmte Geschäftsfelder oder Tätigkeiten gibt, die es heute gibt, die dann in Zukunft nicht mehr unbedingt durch den Mensch durchgeführt werden müssen. Also wenn wir mal schauen, nach England zum Beispiel, dort gibt es die Kanzlei Garfield AI, die heute schon das ganze Inkasso-Wesen inklusive gerichtlichem Verfahren, nicht Mahnverfahren, sondern tatsächlich streitiges Verfahren, komplett KI-basiert durchführt. Was auch deutlich leichter ist in England, weil es dort Schnittstellen zur Justiz gibt, wo ich nicht über so ein BA-Ding, sondern ganz einfach durch API der Justiz Sachen mitteilen kann und auch Urteile oder Schriftsätze über eine Justiz über API bekommen kann. Also das ist sicherlich, ist heute jetzt in Deutschland noch nicht möglich aufgrund der Infrastruktur, aber wird in Zukunft, das wird sich das sicherlich auch verändern. Aber dieses Beispiel zeigt aus meiner Sicht, das ist ein Bereich, wo in der Vergangenheit es schon viele Kanzleien auch gab, die sich darauf spezialisiert haben. Kleinere Kanzleien dann teilweise, wir machen eigentlich nur Inkasso, Mahnwesen und Ähnliches, das wird künftig durch KI abgedeckt werden. Da gibt es noch viele andere Bereiche, sicherlich, wo das ähnlich sein wird. Das bedeutet aber aus meiner Sicht nicht unbedingt, dass dadurch dann jetzt plötzlich alle Juristen arbeitslos sind, sondern sie wird es auch weiter brauchen in der Hinsicht natürlich, dass es viele Felder auch gibt. Ich denke mal an Familienrecht oder auch Sozialrecht. Gerade gestern las ich noch mal, es gibt viel zu wenig Anwälte und Anwältinnen im Sozialrecht. Großes Problem von den Sozialgerichten. dass dorthin sich dann mehr die menschliche Tätigkeit auch verlagern wird, wo eben auch der menschliche Faktor, die Empathie, die Umstände des Falls, die nicht reine Geld- und Datensätze sind, sondern eben auch ja, die einzelnen Lebenssituationen der Leute, dass da die menschliche juristische Tätigkeit nochmal wichtiger wird. Also deswegen demografischer Wandel, Verschiebung der Geschäftsmodelle auf jeden Fall, also weg bestimmte Themen künftig nur noch durch KI, dafür andere Themen, wo dann wieder mehr menschliche juristische Leute auch reingehen, was auch gut ist dann in der Hinsicht für den Rechtsstaat. Wird es so sein, dass Arbeitsplätze durch KI verloren gehen? Sicherlich ja. Wer sagt, es werden keine verloren gehen, würde ich sagen, ist nicht die Wahrheit. Aber wird das jetzt unsere juristische Profession irgendwie wirklich im Kern bedrohen? Das glaube ich auch nicht. Also, sondern da wird es noch genügend Betätigungsmöglichkeiten geben. Es gilt natürlich das, und auch selbst wenn es ein bisschen abgedroschen ist, aber ich halte es schon für richtig, wer sich natürlich nicht mit KI auskennt und nicht die Effizienzmöglichkeiten davon nutzt und deswegen konkurriert am Ende mit jemandem, der das nutzt, der hat natürlich ein Problem alleine aus der Marktwirtschaft heraus. Mhm. Wenn ich einen habe, der kann mir schnell und deutlich günstiger, aber auf der gleichen Qualität Ergebnisse liefern, weil er KI sinnvoll und bewusst einsetzt, versus derjenige, der es nicht kann, naja, dann werde ich marktwirtschaftlich immer zu dem Erstgenannten gehen. Mhm, also ja. Das ist auch klar. Deswegen würde ich sagen, auch für Leute, die heute jetzt Jura studieren oder anfangen, ins Berufsleben einzusteigen, sind drei Sachen aus meiner Sicht wichtig. Vielleicht sind es auch vier. Eine ist mir gar noch eingefallen. Das erste ist, offen sein auch für Rechtsgebiete, auf die man vielleicht nicht immer so automatisch schaut. Ja, ich habe gerade Sozialrecht erwähnt. Da gibt es noch viele andere Themen, die häufig stiefmütterlich dann sagen, alle immer, ja, ich will jetzt Gesellschaftsrecht und so weiter machen. Ja, aber ich glaube, man muss offen sein auch für solche Rechtsgebiete. Das zweite natürlich intensiv mit KI beschäftigen, das gut und sinngut einsetzen, bewusst in die eigene Workflows auch mal neu denken. Nicht immer so die alten Sachen und jetzt gucke ich mal, wie kann ich da ein bisschen KI einbetten, sondern wirklich auch neu denken und das mit integrieren. Das dritte, Social Skills, das heißt wirklich auch die menschliche, empathische Komponente von der Juristerei, die ja letztendlich dir von uns erschaffen ist, von Menschen erschaffen, damit unser Zusammenleben besser funktioniert, die nicht vernachlässigen, weil nur irgendwelche Leute, die in der Kammer sitzen und recherchieren, die wird es nicht mehr brauchen. Ne? Mhm. Also, sondern es braucht die, die auch rausgehen und mit den Menschen arbeiten. Und das vierte, auch natürlich dieses Unternehmerische noch mehr verinnerlichen und in der Hinsicht auch ein bisschen unternehmerisch drüber nachdenken. Und wenn man das hat, dann glaube ich, ist man als Jurist heutzutage sehr, sehr gut aufgestellt.
Ich darf noch eine Sache vielleicht ergänzen, aber das klang bei dir ja auch schon durch. Die klassische juristische Arbeitsweise, auch anwaltliche Arbeitsweise, wird sich einfach auch verändern. Die Anwälte fallen nicht weg, aber es wird einfach andere Tätigkeiten jetzt brauchen und andere Skills brauchen, um dann als Anwalt weiterhin dann tätig zu sein. Das denke ich auch. Eine Frage muss ich noch loswerden, weil ich das bei LinkedIn gesehen habe und so direkt drauf gestoßen bin. Du bist lizenzierter Fußballagent.
Ja, das ist richtig.
Ist das ein Teil wirklich deines Tagwerks? Kennt man einen deiner Klienten? Erstes Liga, zweite Liga, Champions League?
Also das ist mehr so eine lustige Aktion. Da habe ich nur mit ein paar Kumpels, haben wir dann gesagt, komm, das können wir, da hat die FIFA das neu eingeführt, dieses System, dass man, damit man Spieler verkaufen darf, muss man immer diese Lizenz der FIFA haben. Muss man auch wirklich wie im Examen so eine Prüfung, geht man in so einen großen Saal, ist jetzt nicht per Klausur, sondern ist so ein Multiple-Choice-Test, der aber gar nicht so einfach ist. Also es ist wirklich recht, ziemlich schwierig, aber da komplizierte juristische Fälle gebildet werden. Und da haben wir uns mal angemeldet, gesagt, komm, das machen wir mal. Haben wir dann gemacht und seitdem habe ich das und einen Transfer habe ich mal abgewickelt, aber den kennt man nicht unbedingt. Also von daher, aber wer jetzt hier zuhört und sagt, ich habe den Fußballer, ich brauche einen lizenzierten FIFA-Fußballagenten, der kann sich sehr gern bei mir melden, aber um deine Frage zu beantworten, also es liegt nicht jeden Tag auf meinem Schreibtisch.
Ja, für mich kommt das leider ein paar Jahre zu spät. Meine Knie machen nicht mehr mit. Deswegen ist ich habe zehn Jahre
Fußball. Sonst hätte ich gerne einen Transfer gemacht für dich.
Ich hab 10 Jahre Fußball gespielt, auch gar nicht so unerfolgreich, muss ich sagen. Aber irgendwann typisches Karriereende, Kreuzbandriss. Das war dann irgendwann. Na gut, okay. Und dann hat sich's in eine andere Richtung verschoben. Ist auch egal. Jedenfalls, das fand ich, das stach etwas heraus aus deiner Vita bei LinkedIn. Das ja, muss ich mal nachfragen.
Es ist so lustig. Deswegen habe ich es auch reingeschrieben.
Gut. Hat man immer ein Gesprächsthema.
Ja, auf jeden Fall.
So, okay. Ist es. Mit einem kleinen bisschen Blick auf die Uhr kommen wir langsam zum Ende. Wir könnten dir noch tausende Fragen stellen oder ich habe noch ganz, ganz viele spannende Themen, die mich interessieren. Dann sage ich einfach, du musst wiederkommen.
Das mache ich gerne. Das machen wir gerne.
Freuen wir uns. Ja, danke dir, lieber Benedikt. Wenn du magst, darfst du gleich noch so etwas Ähnliches wie ein Schlusswort sprechen. Bevor wir da allerdings soweit sind, bedanken wir uns erst einmal bei euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Egal auf welcher Plattform ihr uns gehört oder gesehen habt, ich bin mir relativ sicher, man kann da Sternchen vergeben, man kann da Daumen nach oben machen. All darüber würden wir uns freuen. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare. Das tut dem Algorithmus immer gut. Und last but not least, wenn ihr keine derartigen spannenden Gespräche mehr verpassen wollt, dann abonniert uns und gegebenenfalls drückt auch noch die Glocke. Und jetzt habe ich alles gesagt, was man so Social Media mäßig so sagt. Benedikt, wenn du magst, darfst du gerne noch das Schlusswort sprechen.
Ja, jetzt da wusste ich vorher nichts von, aber ich habe ein gutes. Und zwar mein Lebensmotto lautet, nie die ausgetretenen Pfade gehen, sondern immer neue Pfade finden. Und ich glaube, das gilt heute umso mehr in der juristischen Welt mit den technologischen Möglichkeiten, die wir haben. Von daher kann ich das nur jedem wünschen, auch manchmal abseits der ausgetretenen Pfade zu gehen. Macht erstens mehr Spaß und zweitens bringt es auch spannenden Fortschritt hoffentlich für uns alle. Und insofern danke ich fürs Zuhören und freue mich schon auf die Fortsetzung, wenn wir dann zum Teil 2 irgendwann mal kommen.
Okay, macht's gut, bis dann, danke, tschüss.
Tschüss.